Hallo zusammen, Boris hier. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf einen Sponsor des Felgendreh und Friends Podcasts, und zwar Metro Logistics. Wenn ihr einen Logistikpartner sucht, der mehr kann als nur lagern und liefern, dann seid ihr bei Metro Logistics genau richtig. Denn Metro Logistics ist Experte, wenn es um anspruchsvolle Handels- und Lebensmittellogistik geht. Metro Logistics hat schließlich jahrzehntelange Erfahrung mit komplexen Anforderungen entlang der Supply Chain. Und Lebensmittellogistik war schon immer Teil der DNA des Unternehmens. Wenn ihr Bedarf habt, stehen euch über 400.000 Quadratmeter Lagerfläche in 7 eigenen Logistikzentren zur Verfügung, sowohl für saisonale Spitzen als auch für langfristige Szenarien. Letztlich kann euch Metro Logistics eine maßgeschneiderte Lösung bieten, egal ob E-Commerce Fulfillment, Kontraktlogistik oder Value-Added Services. Es können ganz individuelle Konzepte entwickelt werden, die genau zu eurem Geschäftsmodell passen. Und moderne IT-Strukturen sorgen für maximale Transparenz und Effizienz. Also, es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen auf www.metro-logistics.de www.metro-logistics.de. Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussion für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich bin heute wieder live zu Gast in Hamburg und schaue in die Gesichter von Pi mal Daumen 30 Leuten heute. Wir haben also voll Haus hier in Hamburg. Tolle Community, die hier langsam zusammenwächst aus dem Bereich Logistik und Supply Chain. Haben wir aus den unterschiedlichen Branchen und Firmen, ich komme auf meine Liste, Close, Yogi Tee, Dräger, Niederegger Marzipan, Darboven, Imperial Brands, Karl Kühne, Picknick. Also wir haben hier einiges an verschiedenen Branchen und Leuten, die hier heute unterwegs sind. Aber unser Stargast heute, das wird er nicht gerne, ne? Unser Stargast heute ist Philipp Arendt von Tchibo. Du leitest die internationale Logistik bei Tchibo.
Genau.
Und ich möchte heute ganz gerne mit dir über eure digitale Transformation sprechen. Über eure Journey, die vor vielen, vielen Jahren angefangen hat. Wir haben schon ein kleines Vorgespräch geführt und ich kann euch sagen, das wird eine interessante Story heute. Philipp, keiner muss Tchibo erklären. Ich glaube, jeder von uns kennt Tchibo, was ihr macht. Aber den Bereich Logistik, wie ihr in der Logistik aufgestellt seid, erklär das nochmal bitte für unsere Zuhörenden zu Hause. Und für die Leute hier im Raum, dass sie verstehen, wie ihr bei Tchibo eigentlich die Logistik aufgesetzt habt. Bevor wir dann anfangen, darüber zu sprechen, wie ihr vor vielen Jahren mal gestartet seid mit eurer Digitalisierungsstrategie und digitalen Transformation. Gehen wir so ein paar Eckdaten an. Wie seid ihr aufgestellt im Bereich Logistik?
Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Und Stargast, das legt die Messlatte natürlich ziemlich hoch.
Ja, also, so ist das bei mir.
Also gar kein Druck, gar kein Druck. Gerade von den ehemaligen hier nicht, überhaupt nicht. Ja, wie ist die Logistik bei Tchibo aufgestellt? Also im Wesentlichen haben wir 3 große Bereiche mittlerweile. Wir sind prozessual nach Verantwortung organisiert. Mhm. Sprich, in unserem deutschen Distributionsnetzwerk haben wir einen Bereich B2B-Logistik, der sich mit der Belieferung und der kompletten Versorgung unserer Filialen und Depotpartner beschäftigt. Mhm. Und den Bereich B2C-Logistik, der das Online-Geschäft abwickelt. Und als Ergänzung gibt es dann noch den interessantesten Bereich natürlich, den Bereich International Logistics. Wir beschäftigen uns mit der Inbound-Logistik und mit der Beschaffungslogistik des Netzwerkes. Also wir sind im Wesentlichen dafür verantwortlich, aus allen Regionen rund um die Welt unseren Rohkaffee, Gebrauchsartikel etc. in das deutsche Netzwerk einzuspeisen. Export in Drittländer gehört auch noch dazu, ist aber eher ein kleinerer Teil, der zu vernachlässigen ist.
Wie lange bist du schon dabei?
Ich bin bei Tchibo jetzt im 13. Jahr, müsste es sein. Aber es ist eine Glückszahl. 13 ist auch eine Glückszahl.
Ja, okay. Ja. Hast einiges schon mitgemacht?
Ja, doch, einiges, ja.
Dann nimm uns mal mit in eine Zeit vor 13 Jahren, so Pi mal Daumen, als du reinkamst. Wie sah da die Welt aus? Noch nicht so digital, wie sie heute aussieht. Das setze ich mal voraus.
Nee, also wir hatten noch viel Fax und Originaldokumente. Also war tatsächlich so, als ich angefangen habe, vor 10, 13 Jahren ungefähr, da war die Systemwelt noch ziemlich zerklüftet, hat auch damit zu tun, dass historisch die Bereiche ganz anders strukturiert waren. Also Rohkaffee, Inbound-Logistik war ein ganz anderer Bereich aufgehängt als die Gebrauchsartikel Inbound-Logistik. Entsprechend hatten alle eigene Systeme, eigene Prozesse und die Prozesse waren auch alles Originaldokumente seinerzeit, noch zum Beispiel bei den Seefrachtbriefen, bei den Handelsdokumenten. Ich habe tatsächlich noch in meiner Anfangszeit viele Faxe erreicht. Also so hat das damals angefangen, bevor wir dann nach und nach.
Ja, krass, ich meine, wir reden vor 10 Jahren, ne? Oder was heißt vor 10 Jahren? Also 2015, noch so analog unterwegs.
Ja,
das ist nicht so, als wenn das nur bei euch so der Fall wäre, ne? Das ist ja, ich gucke in die Gesichter wahrscheinlich, würde die meisten sagen, ja, vor 10 Jahren gab es Picknick noch nicht und ihr wart noch nie mit Papierdokumenten unterwegs, aber die meisten hier erkennen sich wahrscheinlich wieder in dieser Situation.
Ja. Doch, das ist so, ja. Da gab es noch viel mehr manuelle Prozesse im Vergleich zu heute und da hatten wir ziemliches Brett vor uns.
Ja, aber du hast gesagt, da gab es schon eine Prozess- oder eine IT-Landschaft sozusagen, die Systemlandschaft.
Ja, klar.
Dann beschreib mal kurz, was waren das für damals die Systeme?
Ach, wir hatten als Warenwirtschaftssystem SAP, wie in vielen anderen Firmen auch, für die Prozesse in meinem heutigen Bereich wurden aber, wenn überhaupt, ein paar SAP-Standardtransaktionen genutzt oder aber Fremdsysteme von Dienstleistern, die man sich eingekauft hat, wo man dann noch andere Transportströme drüber abgewickelt hat, um zumindest ein bisschen Unterstützung zu haben in der Abwicklung. Ja.
Und diese Systemlandschaft ist damals schon an die Grenzen gestoßen. Ihr müsst ja irgendwann mal gesagt haben, ey, pass mal auf, so wie wir jetzt hier aufgestellt sind, so geht's nicht weiter.
Also viele Punkte waren ja relativ logisch, ne? Also ein Faxgerät zu benutzen, dass das auch per E-Mail geht, das war jetzt so nur das kleine Einmaleins. Oder dass Originalfrachtbriefe auch nicht mehr sein müssen in der heutigen Zeit, wenn man das umstellt dann auf digitale Frachtbriefe. Das war jetzt noch nicht der große Beginn der Revolution oder der Evolution. Waren aber die ersten logischen Schritte, die man machen konnte, um auch mit, ich sag mal, Bordmitteln schon mal erste Erfolge zu erzielen und schon mal erste Schritte zu machen, um zumindest viel Papier loszuwerden und auch ein bisschen effizienter zu werden. Das ist dann aber allerdings auch ziemlich schnell an seine Grenzen gestoßen. Ja.
Aber seid ihr da damals mit einer großen Vision an den Start gegangen, wo ihr sagt, pass auf, jetzt hier, das ist das 10-Jahres-Projekt und 2025 sieht die Supply Chain, sieht die Logistik so aus?
Nein, das hat sich im Laufe der Jahre entwickelt. Wir haben die ersten Jahre viel an unseren Prozessen geschraubt und eher kleinere Projekte gemacht, ne, um überhaupt erstmal Transparenz zu schaffen und eine gewisse Basis, um unsere Arbeit besser zu erledigen. Und wir haben zum Beispiel die Hamburger Hafenplattform angebunden, um da auf Meilensteine in den Häfen zuzugreifen, um dann zumindest ein bisschen mehr Transparenz zu haben und mehr Steuerungsmöglichkeiten. Aber das waren jetzt noch nicht die großen Visionen. Aber der Punkt, der dann kam, als wir gemerkt haben, so, wir sind jetzt hier auch begrenzt und auch in der Abhängigkeit zu vielen Dienstleistern, die dann Systeme bereitstellen, oder wir kommen auch einfach nicht mehr weiter mit unserem Bordmitteln und mit kleinen Projekten, sondern wir müssen grundlegend uns überlegen, was soll die Strategie sein, in welche Richtung wollen wir gehen. Da war der Punkt, wo wir dann wirklich uns die Zeit genommen haben, um darüber nachzudenken, was denn nun der Weg in die Zukunft sein soll. Das ist bummelig 5 Jahre her, würde ich sagen, um den Dreh.
Ja. Habt ihr jemals Systeme selber gebaut? Und ich sage das deshalb, ich gucke nochmal rüber zu Manuel. Ich nehme immer wieder Bezug auf das Gespräch, was ich kürzlich mit Manuel Stellmann von Picknick hatte, die im Prinzip alles selber bauen. Das ist ein Spezialfall, ne? Die haben sozusagen alles, jedes einzelne System mit eigenen Entwicklern selber gebaut, weil sie das, was sie brauchen, am Markt nicht angefunden haben. Weil das, was von der Stange kommt sozusagen, da nicht in Frage kommt, weil es ein sehr, sehr spezielles Geschäftsmodell ja auch ist. Das ist bei euch ein bisschen anders. Aber habt ihr jemals irgendwie selber Systeme euch gebaut?
Nein, das sind schon Systeme, die Softwareanbieter angeboten haben, die wir dann nutzen, ne, die dann in unserer eigenen IT-Systemlandschaft sind und die dann natürlich gecustomized oder geschaut, wo man da Entwicklung machen muss. Aber wir haben jetzt kein eigenes Chibo ERP oder TMS oder dergleichen, sondern das waren dann schon Systeme vom Markt, die dann eingekauft wurden und dann verändert wurden. Ne. Oder auch einfach Systeme, die man sich zusammen mit Dienstleistungen beschafft hat. Ne? Also eine Dienstleistung angeboten bekommen hat und dann die Plattform, die der Dienstleister gestellt hat, mitgenutzt hat. Ne?
So. Aber du sagst, vor 5-6 Jahren war nochmal so ein einschneidender Moment, nochmal so ein großer Start sozusagen, so ein Einschnitt?
Ja, wir haben da in der Logistik in vielen Bereichen gemerkt, nicht nur im Bereich International Logistics, sondern auch in den anderen Bereichen in der damaligen Organisation, dass wir viele Altsysteme haben, die auch einfach aussterbend sind, ne, und die dann End of Legacy haben und wo dann auch einfach das Ende in Sichtweite war, bis hin zu Abhängigkeiten, jetzt speziell in meinem Bereich, zu einzelnen Dienstleistern oder nicht vorhandene Lösungen, wo man einfach auf Standardtransaktionen oder dergleichen zugreift, dass wir da mit weiteren Insellösungen nicht mehr vorankommen und haben uns dann gesamtheitlich Gedanken gemacht, was wollen wir in Zukunft, und dann wurde auch die Entscheidung getroffen, dass wir für die Gesamtlogistik ein Transportmanagementsystem einführen wollen und haben uns dann damit beschäftigt, sowohl als System abzulösen, als auch geschäftskritische Prozesse in die eigene Systemhoheit zu holen und in die eigene IT-Systemlandschaft zusammen mit unserer IT, logischerweise.
Und ist das TMS-System sozusagen jetzt so das Backbone, also das zentrale System, um das sich alles rum organisiert sozusagen?
Soll es werden. Also die Entscheidung war, dass das unser Fundament ist und wir darauf dann aufbauen und uns auch...
Man bemerke die Timelines. Ne? Du hast gerade gesagt, vor 5-6 Jahren habt ihr die Entscheidung getroffen, dann angefangen zu implementieren. Jetzt haben wir 5...
Haben wir uns entschieden, wir möchten das und haben dann... Mussten wir auch erstmal schauen, was gibt es am Markt, eine Ausschreibung machen, haben uns da auch prominente Unterstützung vom Fraunhofer-Institut zum Beispiel geholt, um überhaupt mal eine Entscheidung zu treffen, welche Software es sein soll, die auch wirklich auf diesen großen, komplexen Logistikbereich bei Chibo möglichst gut passt, um dann dort mit der Implementierung zu starten. Und bei den unterschiedlichen Bereichen haben wir dann auch unterschiedliche Teilprojekte, die dann auch gestaffelt gestartet sind. Ne? Also Dann war mein Bereich, weil es nicht der erste, der angefangen hat. Das war ein Bereich, der sich mit Fernverkehr etc. beschäftigt hat, bevor wir dann auch am Start kamen, weil alles gleichzeitig viel zu groß gewesen wäre. Das wäre auch rein von IT-Ressourcen und auch allein von der Logik her gar nicht machbar gewesen. Ne? Von daher, ja, ist eine lange Zeit, aber es ist auch ein sehr komplexes Projekt. Ja.
Will ich nicht kritisieren, ich will es einfach nur sagen, weil viele wahrscheinlich jetzt, wenn ich in den Raum gucke, nicken werden und sagen, ja, ist mir vertraut, dass man irgendwie 5, 6 Jahre, manchmal auch Jahrzehnte an Implementierung von solchen Systemen arbeiten kann. Ne?
Ja, das ist so. Das ist auch etwas, was uns auch nach und nach begleitet. Wir haben auch jetzt schon in der Projektlaufzeit viel gelernt. Eins der großen Learnings war eigentlich auch relativ schnell klar, dass die Projektmethodik mit, wir machen einen riesen Release mit einem riesen Systempart und dann entwickeln wir das und machen ganz viel Testing und dann schalten wir das in einem großen Knall live und dann arbeiten wir damit. Ja. Ist so semi-optimal. So, ja. Also hat auch funktioniert, so war es nicht, aber dass das da einfach viel mehr Sinn macht, agiler, iterativer unterwegs zu sein, viel mehr kleine Releases zu schneiden, um auch einfach fokussierter und schneller voranzukommen.
Was ich mal nicht ganz verstehe, ne, wenn man mit solchen langen Zeitrahmen auch arbeitet, ne, mit solchen Systemen, die so systemkritisch sind. Und im Laufe dieser Zeit entwickelt sich das Geschäftsmodell ja auch weiter. Neue Technologien kommen in den Markt, der Markt verändert sich komplett, ihr müsst euch weiterentwickeln, solche Dinge. Und wie stellt man da sicher, dass das, was man irgendwie vor 5, 6 Jahren auf den Weg gebracht hat, irgendwie heute 2025 auch noch dem Ansprüchen entspricht?
Ja, man darf natürlich nicht dann einfach nur starr auf sein Projekt gucken und den Plan, den man sich mal gemacht hat und den auf Biegen und Brechen umsetzen, sondern muss da in der Umsetzung auch einfach flexibel bleiben. Ne, die Augen weiter offen halten, was gibt es am Markt für Lösungen, wo kauft man dann doch noch eine Funktion dazu, wo bleibt man bei dem Projektplan, wenn man das jetzt so als selbstgemacht betiteln würde oder selbst erstellt betiteln würde, dass wir da gebaut haben, dann ist es immer noch besser zugekauft als schlecht selber gemacht. Also so ehrlich muss man auch während so eines Projektes sein und auch über den Scope nachdenken. Und wenn man merkt, in der Umsetzung werden dann einzelne Bausteine so unfassbar teuer, dass der Nutzen eigentlich gar keinen Sinn macht, dann darf es auch nicht dazu führen, dass man dann aus falscher Scheu, nur weil man dann Scope abmeldet, etwas doch umsetzt, obwohl es gar keinen Sinn macht. Mhm. Ne? Also da muss man einfach weiter offen und flexibel bleiben, um dann auch die ganzen Trends mitzunehmen, die am Markt so passieren, gerade in der Zeit.
Was habt ihr denn heutzutage 2025 für Fähigkeiten und Möglichkeiten, Dinge zu tun, die ihr vorher ohne das System nicht hattet? Also was sind so richtig neue Fähigkeiten, die ihr im Logistikbereich dadurch
habt? Also ich würde es nicht nur an dem einen System festmachen. Wir haben ja durchaus auch noch unterschiedliche andere Systeme in unserem Systemportfolio, die ja zusammenspielen, die sich auch weiterentwickelt haben. Wir sind auf jeden Fall in Summe wesentlich performanter geworden schon. Bei all den Transporten, die wir schon umgesetzt haben in dem System, sind wir wesentlich performanter geworden, als wir es vorher waren, haben da auch an Transparenz gewonnen. Und in Summe im Vergleich zu vor 5, 6 Jahren sind wir auch, was unsere Gebrauchsgüter angeht, sehr nah an der Realtime-Transparenz, wo nun gerade welche Container sind, welche Ware steht, wann wirklich in welcher Anzahl zur Verfügung. Das war vor der Zeit noch nicht so. Das hat jetzt nicht direkt mit dem TMS-Projekt zu tun, aber auch mit dieser Weiterentwicklung, dass wir dann im Rahmen der Supply Chain Krise, wie es vielen anderen auch ging, auf einmal so viel Informationsbedürfnis nach Transparenz hatten, um Entscheidungen zu treffen, wo planen wir welche Artikel ein für den Verkauf, wann sind sie da, was muss verschoben werden etc., dass wir da auch unter anderem Datenmodell entwickelt haben, wo wir dann all unsere Systemquellen angebunden haben, um dann wirklich immer zu sagen, ohne großen Mehraufwand, früher war das eine Armee von KollegInnen, die dann per Excel immer Auszüge, Tagesauszüge aus Systemen irgendwie zusammenklöppeln mussten, um dann irgendwie mal eine Aussage zu treffen, wie war der Stand von vor 5 Tagen, um das alles zu automatisieren und dann wirklich jederzeit zu sehen, wann ist was verfügbar. Und das ist jetzt auch mittlerweile schon 3, 3,5 Jahre her. Und das ist mittlerweile immer noch ein Instrument, was jetzt tagtäglich mehrere hundert Leute bei Tchibo nutzen, um reinzugucken, wo gerade der Stand ist zu ihrem Produkt, was sie denn verkaufen möchten. Mhm. Und das ist etwas ein gutes Beispiel dafür, was sich getan hat, neben den ganzen Effizienzsteigerungen, die wir durchaus auch dann in der Logistik hatten. Also die Mengen, die wir heute bewegen, könnten wir mit der Personenanzahl nicht bewegen, wenn wir das System nicht hätten. Das ist auch Fakt.
Ja. Gibt es weitere Systeme, die für euch absolut kritisch sind?
Reichlich Systeme, die für uns kritisch sind. Gib
ein paar Beispiele.
Ja, also wir sind ja noch nicht am Ende des Weges angelangt. Ne? Also wir haben da einen guten Fortschritt, haben da aber auch noch einen gewissen Weg zu gehen, um auch wirklich 100% unserer Prozesse, die wir jetzt im Zielbild haben, darüber abzuwickeln. Und da soll natürlich auch das Thema Zoll-Compliance natürlich ein großer Punkt, den wir noch anbinden müssen, wo wir eine andere Lösung für haben, wo wir auch schauen müssen, wie können da die Systeme miteinander kommunizieren, sodass wir da auch möglichst viel Aufwand sparen, gerade auch bei den KollegInnen, die das bearbeiten. Wir haben gerade ein ganz spannendes neues Projekt, wo der Enabler dazu auch das TMS ist. Und zwar, dass wir all unsere wahren Dokumentensätze, die wir von unseren ganzen Lieferanten rund um die Welt kommen, so digital verarbeiten, auch mit der Hilfe von KI, dass wir diesen ganzen Prüfaufwand minimieren und dass sich die möglichst so gut es geht von alleine prüfen und nicht wie heute 100% Kontrolle von KollegInnen erforderlich ist, sondern dass wir da auch in Exception Management übergehen. Und das ist auch, wir bezahlen 100% unserer kompletten Ware, die wir konsumieren, egal für die Röstereien, der Rohkaffee oder die wir verkaufen, werden manuell von Personen geprüft, auch von mehreren natürlich, ne, Vier-Augen-Prinzip etc. Das ist ein Riesenaufwand, der natürlich auch wichtig ist bei den hohen Summen. Um da auch noch Entlastung zu bekommen und da auch aufs nächste Level zu gehen, ist das auch gerade ein ganz spannendes neues Thema, was wir jetzt auch schon begonnen haben, obwohl auch das TMS-Projekt noch läuft. Es gibt ja auch noch andere Themen, auch Gesetzesanforderungen, EUDR-Richtlinie, die Entwaldungsrichtlinie, wie baut man das alles in seine Systeme ein? Ja. Ist ja auch nicht ganz trivial.
Von denen vor 5, 6 Jahren noch gar nicht die Rede war.
Ja, ist so. Genau, was ja eigentlich Ende letztes Jahr fertig sein musste, jetzt Ende dieses Jahr fertig sein soll und wer weiß, wann es fertig wird. Das ist ja einfach auch noch etwas, was man da mit berücksichtigen muss, Anpassungen durchführen muss und schauen muss, dass das alles zusammenpasst.
Was sind heute noch so wirklich manuelle, analoge Bereiche, die dir ein bisschen auf die Nerven gehen, die irgendwie hinterherhängen, wo du sagst, kann nicht sein, dass wir den noch nicht digitalisiert haben?
Bei der Dokumentenprüfung ganz vorne mit dabei, ne? Dass ich denke, dass wir heute noch nicht da so in einem Exception Management sind wie in anderen Bereichen. Das kann nicht sein, dass ich eine kleine Anzahl eines Teams mit der gesamten Verschiffungsfreigabe aller Gebrauchsartikel beschäftigt und der Großteil da sitzt und Dokumente prüft. So, das sehe ich nicht. Das sind Themen, da muss man einfach was ändern und überall da, wo wir nicht im Exception Management sind. Das kann das sein, das kann bei dem der noch nicht vorhandenen Schnittstelle ins Zollsystem sein, wo Menschen wirklich noch Informationen per Excel runterladen, um sie wieder hochzuladen oder abzutippen und so. Das sind alles so die Themen, da denke ich mir, nee, das kann es nicht mehr sein. Das ist nicht
wie funktioniert überhaupt bei euch die Zusammenarbeit zwischen den Fachabteilungen und dem IT-Team, die solche Dinge implementieren müssen, beziehungsweise die auch neue Dinge machen müssen, Sachen anpassen müssen und so weiter. Wie ist das aufgestellt und was habt ihr da für Learnings? Du schmunzelst, weil habe ich einfach nicht ins Schwarze getroffen? Vielleicht doch, wer weiß.
Ja, also dazu muss man noch erwähnen, wie wir organisatorisch aufgestellt sind. Also wir haben damals die Reorganisation so durchgeführt, als dieser Bereich, den ich heute leite, entstanden ist, war das Ziel ja, prozessuale Verantwortung von Übernahme der Ware, bis sie steht im Netzwerk, zur Verfügung zu schaffen. Entsprechend habe ich bei mir im Bereich auch ein Team, was für das Prozessmanagement zuständig ist und strategische Projekte, was an nichts mit dem operativen Tagesgeschäft zu tun hat, sondern wirklich Fokus, Weiterentwicklung, Themen vorantreiben etc. Und das hat schon mal sehr dafür gesorgt, dass zumindest auch wir fachbereichseitig, ist ja auch immer, viele meckern immer über die IT, ja, aber wir müssen auch mal selber überlegen, was läuft bei uns denn richtig oder falsch im Fachbereich, ob denn immer wirklich die IT schuld ist. Und das ist schon mal ein großer Erfolg, das so zu verändern, dass wir überhaupt in der Lage waren, diese ganzen Anforderungen dieses Projektes so auch mit Arbeitszeit bedienen zu können, wie es das halt auch braucht. Und da haben unsere IT-KollegInnen, da war es ähnlich, die haben auch im Laufe der Zeit gelernt. Wie hat man nicht genug Ressourcen? Die KollegInnen hat man nicht genug Ressourcen. Und natürlich muss man da schauen, wie organisiert man sich so, dass es passt. Und heute haben wir an sich ein Team, ein Projektteam oder ein Prozessmanagement-IT-Team, kann man sagen. Das sind nicht nur die KollegInnen bei mir aus dem Fachbereich, sondern auch dann noch unsere IT-KollegInnen, die zusammen in einem Team arbeiten und dann auch selber schauen können, wie sie sich da organisieren in dem Projekt. Und das war schon ein Riesenfortschritt. Hilft aber nichts, dass nicht nebenbei dann trotzdem noch so Querschläger kommen wie EUDR, was ich gerade erwähnt habe, was dann Aufmerksamkeit braucht oder andere Themen, die dann trotzdem dafür sorgen, dass das Gefühl ist nie genug. Ne? Das ist so.
Ich habe neulich mal ein interessantes Gespräch geführt mit jemandem, der sagte, oder hat sich darüber aufgeregt und hat bemerkt, dass er das Gefühl hat, dass die Prozesse, die bei ihm aktuell in der Logistik sind, deshalb so sind, weil die Systeme diese Prozesse erfordern. Weil sozusagen das ERP-System oder das SAP-System, das TMS-System vorgibt, wie die Prozesse und Logistik auszusehen haben. Eigentlich müsste es umgekehrt sein. Ich müsste meine Logistik haben und die Systemlandschaft und die Systeme anpassen auf die Prozesse, die ich idealerweise haben möchte. Siehst du dich vor einer ähnlichen Situation?
Das gibt schon auch des Öfteren, dass gerade wenn man sich für ein System entscheidet, was man implementiert, gerade für so einen großen Bereich, das passt nicht überall, passt die Lösung zu. Das ist Fakt. Man muss in solchen Momenten auch schauen, auch da selbstkritisch erstmal bei sich selber schauen, welche Prozesse muss ich auch einfach mehr dem Standard anpassen und mich mal davon verabschieden, dass ich so besonders bin, weil letztendlich transportiere ich Ware in einem Container, so ein Container geht von A nach B, heißt ja nicht, dass ich nicht die Eigenheiten der Warengruppen Berücksichtigung finden können, wie hier, ich möchte doch noch eine Schleife im Container oder nicht, kann man ja machen, muss man vielleicht aber auch nicht. Und sich da auch mal wieder ein bisschen mehr Richtung Markt zu bewegen und das dann auch zuzulassen und dann auch intern zu verkaufen, so, nee, das ist aber richtig, weil kostet uns Geld, dass wir es anders machen, ist genauso relevant, wie wenn das System diese Lösung einfach nicht bietet. Und das ist Murks, was das System kann. Dann darf man sich auch nicht stumpf das da reindrücken und das muss dann so sein. Dann ist das vielleicht genauso ein Anwendungsfall, wo man irgendein Add-on braucht, was dann einfach eine bessere Lösung bietet. Und dann sind wir wieder bei dem, da in dem Moment nochmal lieber gut zugekauft, als selber schlechter selbst gemacht.
Es gibt ja oft die Situation, dass zwar die Systeme eigentlich da sind, aber hinter den Kulissen wird immer noch mit so einer Art Schatten-IT gearbeitet, beziehungsweise trotzdem werden jeden Tag die Excel-Spreadsheets aufgemacht, obwohl ganz andere Tools zur Verfügung stehen, dass immer wieder Wege drumherum gefunden werden. Und du viel Geld für dein System ausgegeben hast, viel Geld für die Berater, die es implementieren sollten, und da steht da alles und trotzdem finden die Leute wieder Wege drumherum.
Ja, das ist dann ja das Change-Thema dabei. Mhm. Da musst du dann natürlich auch deine Teams mitnehmen, in den Prozess einbinden und ihnen natürlich auch Vertrauen in das System schenken, dass die Daten, die dort zur Verfügung stehen, ja auch richtig sind. Warum machen KollegInnen das denn? Die machen das, weil sie kein Vertrauen haben, weil sie einen Anspruch haben, ihren Job richtig zu machen, und dann versuchen sie, Wege zu finden, um ihn bestmöglich zu erfüllen, weil sie glauben dem System nicht. Weil zur Anfangszeit waren irgendwie die Ankunftsdaten wochenlang falsch, dann glaube ich die nicht mehr, dann gucke ich immer noch mal wieder selber auf der Seite nach, ob die stimmen oder nicht. Muss man natürlich auch viel Überzeugungsarbeit auch, ne, aber auch einfach viel Sicherheit geben, dass das schon richtig ist, und verlass dich darauf und das ist okay. Und die KollegInnen auch mitnehmen, ne? Oder auch da, wo es geht, auch in Entscheidungen einbinden, um dann gerade sowas zu verhindern.
Gut, Vertrauen ist eine Sache, aber es gibt auch Situationen, wo du einfach mit die Prozesse passen einfach nicht zu dem, was das ist, wie das System konzipiert ist. Die Prozesse ändern sich auch, und das dann anzupassen, ist immer eine große Herausforderung. Das höre ich immer wieder, dass Leute da super frustriert mit sind.
Ja, aber da sind wir ja genau bei dem Punkt, ne? Es muss schon alles sinnhaft und richtig sein, was man tut. Und die Prozesse müssen auch sinnhaft umgesetzt werden, auch im System. Wenn ein Prozess vorher schlecht ist, dann brauchst du noch nicht ins System packen. Wenn er genau 1:1 ist, immer noch schlecht. So. Und andersrum genauso, wenn das System das nicht kann, ist das System dafür nicht richtig. Und dann braucht man dafür eine Alternative. Ne? Und das dann, wenn sich was ändert, ist ja auch das, der normale Lauf der Dinge, dass man da dann Anpassungen vornehmen muss und die dann auch entsprechend einkippen muss. Und dann gibt es halt einen Change in dem System, dann wird da was angepasst. Das Schlimmste ist aber einfach, Augen zu und durch und das System bleibt, wie es ist, und alle machen Excel, Ping-Pong, Deluxe, das ist...
Oder die andere Kehrseite, du customizest dich zu Tode.
Ja, da darf man dann ja wieder auch bei dem Punkt, dann ist das falsche System, dann brauche ich eine andere Lösung, oder aber bei dem, muss ich das denn wirklich? Also man muss dann auch mal fragen, bei den Kunden, die wir ja dann ja auch bedienen als Logistiker, muss das denn jetzt auch wirklich sein, dass ich hier nochmal, weiß ich nicht, einmal im Kreis um die Lagerhalle fahre, nur damit jeder nochmal drauf gucken kann auf den Container, bevor er ins Lager reingeht oder so. Also man muss nicht immer alles machen, was gefordert wird, sondern da ist man auch klar in der Pflicht zu sagen, was geht und was geht nicht. Und das ist auch so ein Punkt. Wenn man da auch mal mehr klare Kante zeigen würde und sagen würde, nein, das macht jetzt keinen Sinn, hier extra mit dem LKW zu fahren, weil man dann eine Stunde schneller sein könnte und dafür auf den Zug und den Standardprozess zu verzichten, ne? Wenn man jetzt mal bei der physischen Bewegung ist das gleiche, ist das ja bei den Systemen auch.
Mhm. Gibt es rückblickend irgendwelche großen Fehler, die ihr gemacht habt, wo du sagst, wenn ich nochmal die Zeit zurückdrehen könnte, da habe ich draus gelernt, das würde ich diesmal anders machen.
Ja, na sicher.
Aber so, gib mal ein Beispiel, das so ein bisschen verdeutlicht, dass das nicht alles so am Ende funktioniert, wenn man es sich vor 5 Jahren vorgenommen hat und wie ihr darauf reagiert habt.
Ne? Also das Thema der Projektmethodik, was ich angesprochen habe, ne, das ist eigentlich schon so ein ganz großes Thema, dass man sich nicht zu große Brocken vornehmen darf, die man dann umsetzt und sich da drinne verliert und da viel zu viel Zeit verbraucht, bevor man überhaupt einen Nutzen davon hat, sondern dass man da viel agiler vorgehen muss. Und auch es ist auch unabhängig, wie viel Zeit man damit verbringt, zu Beginn zu schätzen, wie aufwendig denn was wohl werden wird, wenn ich das mal in 2 Jahren programmieren möchte. Das ist auch einfach ein überholter Ansatz. Da muss man wesentlich agiler und flexibler sein und dann auch schauen, wie man damit dann im Laufe von der Projektzeit umgeht. Ich weiß, das ist ein neues Budgetdenken, dann kann man vorher immer nicht genau sagen, was es denn nun kostet, aber dann muss man nun mal kleinere Häppchen schneiden, um dann zu gucken, wie man da besser vorangeht. Ja.
Wie sieht es mit der Situation aus, dass ich auch eine Sache, die ich häufig höre, dass gerade solche großen Mammutprojekte wie eine Implementierung von neuem TMS so dermaßen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, Ressourcen, Leute auf die IT-Seite, auf Seiten der Fachabteilung, dass sozusagen gar nicht mehr die Augen offen sind für neue Dinge, die man eigentlich machen müsste und machen könnte. Neue Systeme, Anpassung der Prozesse und so weiter und so fort. Dass sozusagen so ein Projekt so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass man erstmal für Jahre daran gebunden ist.
Ja, da gibt es bei Tchibo natürlich viele derart große Projekte, die auch teilweise parallel laufen, dass es nicht so das eine ist, wo sich alle drauf stürzen. Wir haben auch in den letzten 5, 6, 7 Jahren auch einen ganz großen Netzwerkumbau gehabt bei uns, ne, wo es darum geht, welche Lagerstandorte können was machen wir in der Intralogistik, wie bauen wir um etc. Das war so ein riesen Investitionsprojekt, da war man auch noch daneben, da war man ja teilweise eher das kleinere Projekt, ne, ja, sozusagen in den Größenordnungen. Also so war das nicht, da musste man, wir müssen immer alle schauen in dem Gesamtkontext, wenn wir jetzt von unseren Logistik-IT-Lern und dem Fachbereich Logistik in Gänze sprechen, dass wir uns da immer auf die richtigen Themen fokussieren und die richtig priorisieren. Und dann kann es auch mal sein, dass man als TMS dann mal ein halbes Jahr ein bisschen warten musste, weil es dann einfach wichtiger war, einen Lagerstandort umzubauen oder umgedreht. Das kann man nicht so pauschalisieren. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass schon dass das größte Top-Projekt ist, was wir gerade laufen haben. Ist aber auch gut so. Es ist natürlich, ist man in der Verantwortung zu liefern, man bekommt dann aber auch die Mittel dazu. Ne? Und das ist eine Chance, die man dann auch nutzen muss, und die Verantwortung, der muss man sich dann auch stellen.
Wenn du nach vorne blickst, was sind jetzt unmittelbar die nächsten Schritte, die nächsten Projekte, die logischerweise jetzt auf das folgen, was schon passiert ist?
Aber wir sind damit ja noch eine Weile beschäftigt, ne? So ist es nicht. Da sind die ganzen nächsten Releases das, was jetzt kommt, und vor allem die rechtlichen Compliance-Themen, EUDR und Co., die einen da ja auch immer noch mal wieder Verzögerungen mit dazu bringen, sind aber die großen Themen gerade, was ich erwähnte, unser AI-Projekt, wo wir dann Dokumentenprüfungen automatisieren wollen etc. Die Herausforderung ist jetzt eigentlich, den Projektfortschritt des TMS-Projektes nicht zu sehr zu verlangsamen, aber trotzdem parallel dazu auch noch gerade solche Themen, die einem dann auch einen großen Mehrwert bieten, parallel zu verfolgen.
Das meine ich gerade, ne? Mit diesem, ja. Man muss noch diese extra Kapazität haben und auch auf neue, ja, Sachen zu reagieren und da frühzeitig beim Start zu sein. KI ist das beste Beispiel. Ja. Ne? Okay, für Dokumentenerkennung und sowas, ist das schon im Einsatz, sagst du?
Nee, das ist gerade.
Ist eine Idee?
Es geht schon los. So erste Modelle oder erste Abfragemodelle sind schon geschrieben. Wir experimentieren schon, aber es ist halt noch im ganz am Anfangsstadium. Das wird uns das nächste und übernächste Jahr grob beschäftigen, bis wir dann wirklich für alle Geschäftsvorfälle, die jetzt uns betreffen, das ist ja nicht nur Rohkaffee, nicht nur Instant-Kaffee, nicht nur Gebrauchsartikel, nicht nur Kaffeemaschinen. Ne? Das ist ja nun mal einfach eine breites Feld, bis wir da so gelernt haben und das so ausgerollt haben, dass wirklich alles abgegriffen wird. Das wird ja 1, 2 Jahre dauern oder eher 2 Jahre dauern, wenn es gut läuft. Und das bedarf auch einen gewissen Fokus. Und wir haben auch viele andere manuelle Tätigkeiten noch bei uns im Bereich, so, wo wir auch schauen müssen, wie kommen wir denn da voran.
Hier mal ein Beispiel.
Bis vor 2 Jahren hatten wir noch KollegInnen, die sich damit beschäftigt haben, ganz manuell Artikel da Zolltarifnummern rauszusuchen und die einzutarifieren. Ja. So, dann muss nicht immer gleich
ein großes. Gibt es auch gute Lösung für, habe ich
gehört. Ja, genau, muss nicht gleich ein großes IT-Projekt sein. Haben wir jetzt auch Hilfe von so einer Art Chatbot, den wir dann nutzen, um das halt wesentlich schneller zu machen. Aber solche derartigen Themen, da gibt es auch andere, die ja auch bedient werden wollen, ne? Wo man dann denkt, ja, das sind vielleicht in Summe, ist es jetzt nicht das Riesenprojekt wert, aber wenn da KollegInnen sich irgendwie in Summe 10 Stunden pro Woche damit beschäftigen und da gibt es dann irgendwie 4, 5, 6, 7 Sachen von in einem großen Bereich, dann macht das aus der Summe, in der Summe einfach auch viel aus. Ja. Und da auch trotzdem dann solche kleinen Themen nebenbei voranzubringen, die großen Top-Projekte nicht zu vernachlässigen, das Jonglieren ist das, was uns was ohnehin schwierig genug ist und was uns jetzt gerade ganz viel beschäftigt. Ja.
Weitere Einsatzmöglichkeiten für KI, über die ihr schon nachdenkt? Das ist jetzt so einer der Klassiker, also ein erster low-hanging fruit sozusagen.
Ja, aber was gibt es weiter? So low sind die nicht, das sind ja keine Standardrechnungen.
Für euch relativ hoch.
Sind ja keine Standardrechnungen, ne? Sind ja, aha, komplette Dokumentensätze mit unterschiedlichen Verschiffungsanzahlen und so, ne? Also schon ein bisschen komplexer.
Aber so ein klarer Case für die Art von neuartiger,
ja, auf jeden Fall, ja,
genau. Sprachmodellbasierten,
ja,
KI. Ne?
Ja, genau. Wir nutzen es gerade aktuell schon im Test auch für Containerfreistellungen, also für den Freistellungsprozess in den Empfangshäfen. Schickt ja auch jeder Reeder, jeder Spediteur in einem eigenen Format irgendwelche E-Mails, Excel-Anhänge, PDFs etc. Um das auszulesen, das zu vereinfachen, benutzen wir es gerade schon. Aber das testen die KollegInnen intrinsisch motiviert aus dem operativen Team selber, weil wir bei Tchibo auch das Glück haben, dass wir von unserem IT-Bereich auch AI-Tools bereitgestellt bekommen als Organisation, die wir einfach selber erproben und nutzen können. Da hält das Einzug und ja, das sind so sind Themen und natürlich beschäftigen wir uns auch mit den ganzen restlichen Standardrechnungsprozessen. Ne? Wo kann man da noch was vereinfachen? Kommt auch, aber man muss schauen, bei all dem Ehrgeiz, den man hat, nicht zu viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu haben. Dann verliert man den Fokus und dann dauern alle Themen nur wieder unnötig lange, sondern eins nach dem anderen. Dafür haben wir im Bereich auch eine Process Domain, das ist dann das Prozessmanagement-Team mit unserem IT-Team zusammen, die dann neben dem Projektgeschäft sich dann auch noch um kleinere Themen kümmern, ein eigenes Budget haben, um diese umzusetzen. Und da ist es anstrengend genug für alle Beteiligten, dafür überhaupt Zeit aufzubringen, dass sie das überhaupt noch machen können neben dem Projektgeschäft. Und da kommt aus dem Team selber natürlich Optimierung oder auch aus den operativen Teams direkt, die dort vorstellig werden können. Und da ist auch noch ein großer Fokus, dass wir da gerade auch möglichst viel mit AI machen können, da wo es Sinn macht, aber auch genauso mit anderen Themen.
Wenn man über eine digitale Transformation spricht, dann muss man eigentlich auch über die Mitarbeiter sprechen.
Ja.
Und die Fähigkeiten, die neue Mitarbeiter auch heute und in der Zukunft haben müssen. Hat sich das inzwischen bei euch geändert? Also habt ihr andere Anforderungsprofile? Ist der Job irgendwie auch anders geworden inzwischen schon? Das ist noch nicht wirklich merkbar.
Es kommt auf die Bereiche an. Es gibt Bereiche oder Prozessabschnitte, da sind wir auch schon seit 10 Jahren im Exception Management. Da ist das Skillset ähnlich wie das, was man jetzt benötigt bei den KollegInnen, die jetzt da reingehen in dieses Feld. Aber es ändert sich schon immer mehr und mehr. Es werden weniger spezialisiertere KollegInnen benötigt, die dann halt auch solche komplexen Entscheidungen dann treffen können. Wenn du nur noch im Exception Management bist und dann aus das System alles, was man logisch herleiten kann und was relativ einfach mit Ja, Nein etc. beantwortet kann, plus AI noch mit ein bisschen Learning dazu, ist ja alles schon beantwortet. Und dann darüber hinaus bleiben ja nur die sehr komplexen Themen über. Und um da dann einzusteigen, ist natürlich ein anderes Skillset nötig, als es früher bei der klassischen Sachbearbeitung und ich mache 100% Einzelabfertigung der Fall ist, das ist so. Und da entwickeln sich die MitarbeiterInnen aber auch selber weiter, sind auch sehr, zum Glück alle sehr, sehr neugierig auch auf unsere AI-Tools. Also wenn nicht nur die fachlichen Themen gemacht, sondern wenn dann jemand Geburtstag hat, dann gibt es dann mit dem Bild AI-Tool auch echt spannende Geschichten, die dabei rauskommen oder beim Hochzeitsgruß oder dergleichen. Das hält auch immer mehr Einzug, aber natürlich ändert sich das auch. Bei Neueinstellungen achtet man natürlich immer auf das, was man gerade in dem Moment benötigt. Und wir sind ja auf dem Weg der Reise, wir sind noch lange nicht am Ziel. Und wenn das jetzt eine Stelle ist, die da schon einen Tick weiter ist und man keinen internen Kandidaten hat oder keine Kandidatin, die man weiterentwickeln kann, dann achtet man natürlich auf die Anforderungen. Aber bei den klassischen Sachbearbeiterstellen, die wir dann benötigen, hat sich da noch nicht so viel geändert. Ja, also es kommt ja immer ganz drauf an. Ja.
Gibt es schon irgendwelche Fragen, die euch auf den Lippen brennen? Ihr habt sicherlich einiges gehört. Henning meldet sich schon. Henning klingt einige Herausforderungen, beziehungsweise Aussagen von Philipp vertraut. Henning?
Ja, erstmal herzlichen Dank für deine Ausführung zu dem Thema. Was mich interessieren würde, ist, du warst jetzt sehr technisch unterwegs in dem, wie ihr euch entwickelt habt. 5 Jahre ist, man kann sagen, ein Horizont, aber wenn man das in Form von Mitarbeiterzugehörigkeit sich anschaut, wie habt ihr die Mitarbeiter mitgenommen in diesem Change-Prozess und weiterhin die Motivation hochgehalten? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass bei solchen Entwicklungen auch immer mal Rückschläge kommen und dann die Erwartungen nicht getroffen werden.
Ja, sehr, sehr.
Einmal tief durcharbeiten und dann antworten.
Ja, es ist so. Ne? Bei all den Rückschlägen, Verzögerungen, die man hat, denn wenn man etwas avisiert, da kommt eine Erleichterung und dann rechnen die KollegInnen damit und dann kommt es auf einmal ein halbes Jahr später, das schockt nicht. So, und dann fängst du noch an und hast eine Hypercare-Phase, wo viele Fehler sind. Das sind so Sachen, die sind halt nicht so sexy und die machen das einfach nicht besser. Da ist es wirklich eine regelmäßige, offene Kommunikation und die KollegInnen auch teilhaben lassen und auch an den Misserfolgen. Ne? Also nicht nur sagen, guck mal, wir sind jetzt total super, das System ist da, sondern auch sagen, ja, läuft nicht, wir sind dabei. Sie auch ernst nehmen, auch einbinden und dann auch gerade in so Phasen, wo man ganz viel Hypercare hat, gerade in Go-Live und es läuft nicht alles rund und man hat ganz viel Hypercare und ganz viel Mehraufwand bei den KollegInnen, da auch das ernst zu nehmen und dann auch zu schauen, wie kann man das unterstützen, dass es abgefedert werden kann. Ne? Ob dann mal man eine Werkstudentin extra dabei hat, ob da mal man Auszubildenden mal rekrutiert, der dann gerade zu der Zeit, wo man weiß, es wird wurstelig, gerade dann auch mal da ist, um zu unterstützen. Das hilft schon sehr, aber auch da gab es ja positive Beispiele. Es gab auch viele KollegInnen, die das dann als Entwicklungschance genutzt haben und dann da sich ganz neu bewiesen haben oder auch damit weiterentwickelt haben. Gab aber natürlich auch KollegInnen, denen das wesentlich schwerer fällt und da muss man einfach am Ball bleiben und dann schauen, wie man das nach und nach lindern kann, so, um dann möglichst viele mitzunehmen. Ne? Es bleibt immer mal jemand, der dann auch noch nach 2 Jahren sagt, nee, das finde ich immer noch nicht okay. Die Meinung darf man auch haben. Arbeit verändert, dass man das nicht gut findet, kann ja durchaus sein. Und da muss man dann auch versuchen, verständnisvoll zu bleiben. Aber letztendlich ist die Welt dann auch so, wie sie ist. Und dann muss man sich auch ein Stück weit weiter mitentwickeln.
Vielleicht noch als kleine Nachfrage dazu. Hattet ihr HR-seitig dem ganzen Thema Unterstützung oder habt ihr diese Projekte mit HR vorbereitet, weil es ja doch erhebliche Einschnitte unter Umständen waren?
Nee, das haben wir ohne HR gemacht.
Weitere interessante Fragen, Kommentare?
Ja. Matthias von Airbus. Ich habe eine Frage. Wie habt ihr es geschafft, das Mindset bei den Menschen zu ändern, wenn man eine Standardsoftware einführt, dass man manchmal eben die Abwägung macht zum Prozess der Software hin, auch wenn es vielleicht nicht optimal ist, und andererseits, wie du sagtest, dann eben die Anpassung oder den Zukauf macht, der es dann auch wirklich wert ist, die Investition zu tätigen. Weil ich kann das nur aus meiner Erfahrung sehen, es ist sehr, sehr schwer zu sagen, wir brauchen diese Schleife nicht, oder seid ihr euch sicher, dass wir hier eine Schleife brauchen?
Ja, das war der Punkt, auf den ich von Herrn Laus wollte. Ne? Also der, auch wie du die Mitarbeiter mitnimmst, ne? Wenn plötzlich einfach ein neuer Prozess aufgezogen wird von der Software, vom System. Ne?
Darauf wird's ja auch noch. Ja. Oder vorher, für das Design, für die Software, für das Prozessdesign, auch dieses, wir haben das ja schon immer so gemacht.
Ja, also ich bin der festen Meinung, mit Sachlichkeit kommt man immer noch am weitesten. Und wenn man da sachlich drüber redet und die Argumente austauscht, dann macht es bei den meisten auch Klick. Und es gibt aber auch Kolleginnen, ja, die sind ein bisschen beratungsresistent, wäre jetzt ein hartes Wort, ne? Aber die brauchen ein bisschen länger für. Und da ist es in der Regel so, dass dann, wenn man in die Umsetzung geht und es ändert sich, sie merken ja auch, was sich ändert. So, sie merken ja auch, was läuft besser, wo komme ich besser mit zurecht, was ist besser als früher. Und dann sorgt das natürlich dafür, dass man da dann Akzeptanz für hat. Und was aber auch wichtig ist, auch selber mal zu sagen, ja, okay, war vielleicht falsch. das war mal nicht so okay. Da müssen wir nochmal überlegen, wie wir dagegen steuern. Da muss man natürlich auch offen und ehrlich sein, um dann da drauf zu reagieren. Das ist auch etwas, was dann viel Vertrauen und Rückhalt schafft und dann natürlich auch in solchen Gesprächen dafür sorgt, dass man mit einem anderen Standing da reingeht, wenn man auch mal bei Rückschlägen auch das einfach mal offen und ehrlich.
Und über den Zeithorizont, wie habt ihr das gemacht? Weil ich meine, wenn du dich vor 5 Jahren mit jemandem unterhältst, sagst, das sollten wir so machen, dann sagst du, ja, ich hatte jetzt recht nach 5 Jahren oder ich hatte Unrecht.
Ja, so über so viele Jahre zieht sich das nicht. Es waren dann einzelne Prozesse mit den Teams, die die Prozesse bearbeitet haben, die wir umgestellt haben. Das heißt, die Kolleginnen, die es betroffen hat, die waren dann auch nah dran, dann wurde es auch umgesetzt und haben sie auch darin gearbeitet und dann war man auch irgendwann in dem Zielstadium und dann gab es nicht noch x Änderungen hinterher für sie, sondern dann waren halt die Nächsten dran, die das betroffen hat. Dann kam das nächste Team mit ihren Prozessen und von daher war da bei den einzelnen Personen nicht so eine lange Zeitspanne zwischen, bis hin zu denen, die heute zwar wissen, es gibt das System, aber dann noch gar nicht mitarbeiten, weil sie erst noch dran sind. Also auch solche gibt es durchaus noch bei mir im Bereich.
Danke.
Manuel, vielleicht kann ich nochmal auf dich zukommen, weil ich weiß, dass das, was heute hier beschrieben wird, irgendwie eine komplett andere Welt ist von dem, wie ihr tagtäglich lebt, wie ihr Systeme entwickelt, wie ihr in kleinen Teams arbeitet und so weiter und so fort. Wer den Podcast noch nicht gehört hat, soll es auf jeden Fall tun, aber vielleicht hast du irgendwie, ist dir irgendwas aufgefallen in der Art und Weise, wie jemand in so einem großen Konzern wie Tchibo über solche Systemimplementierung nachdenkt, irgendwelche Learnings, irgendwelche Ratschläge, die du da geben kannst, wenn du das so hörst? Vielleicht wirst du auch inspiriert und kannst irgendwas anders machen in deinem Unternehmen bei Picknick.
Ja, wir kommen, ich will jetzt nicht sagen, aus unterschiedlichen Epochen, aber wir haben keine Legacy, ne? Mhm. Wir konnten irgendwie auf einem Blatt Papier irgendwie anfangen und das hat es, also bei uns ist es sozusagen, wir haben per Default entschieden, wir sind ein Tech-Unternehmen. Wir drehen eher das Businessmodell, aber die Tech-Plattform ist das, was sozusagen das Fundament ist, auf dem wir das Ganze bauen. Und was ich jetzt höre, ist eigentlich der andere Weg sozusagen herum, oder? Ich glaube, das macht es für uns halt einfacher, sich sozusagen anzupassen. Also wenn ich jetzt irgendwie höre, wie lang die Projektzyklen sind, dass ich versuche, unterschiedliche Systeme zu machen, dass ich viel Software am Markt einkaufe und so weiter, das sind halt ganz andere Herangehensweisen. Und ich glaube, unser Glück ist einfach, es ist einfach unser Glück, dass wir da irgendwie später mit anfangen konnten. Aber es ist halt auch ein riesen Mindshift, ne? Und wenn du dann irgendwie gerade eine Riesenorganisation und ich glaube jetzt Tchibo ist irgendwie 5-mal Picknick sozusagen gefühlt, also das ist deutlich, deutlich größer, bis du sowas gedreht hast, ne? Und das dauert halt auch eine echt lange Zeit sozusagen, das irgendwie hinzubekommen. Also Chapeau, da sich daran zu wagen und das so zu trauen, das zu machen. Ne? Ich glaube, wir haben da einfach einen Kickstart, einfach, den wir hinlegen konnten.
Und trotzdem, welche Ratschläge, die du für große Unternehmen hast?
am Ende ist es, glaube ich, der große Ratschlag, die Tech-Welt wird sich schneller drehen sozusagen als in dein Businessmodell. Und du musst Herr deiner Technologie sein. Und das ist für viele ein wide, wide step. Provokativ jetzt mal in die Runde.
Ja, möchte jemand darauf Bezug nehmen?
Nein, ich dachte gerade, für den einen oder anderen nicht erreichbar, aus meiner Sicht. Also wenn man das so miteinander vergleicht, in der Größenordnung ist das, glaube ich, schwierig zu erreichen. Aber ich finde das Thema extrem spannend. Ich hätte noch mal eine Frage zum Thema Kommunikation und Change Management. Wir sind ja gerade schon ganz im Detail drauf eingegangen. Was ich bei neuen Systemänderungen immer extrem anspruchsvoll finde, ist, wie stellt man die Kommunikation auf? Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie breit das Ganze ist und in welche Teams man reingeht. Aber das Thema Kommunikation und inwieweit wird das Thema auch positiv aufgefasst, finde ich extrem wichtig. Ne? Das Change Management ist eine, aber wirklich die Kommunikation. Und es wurde gerade schon gesagt, HR war keine Unterstützung und da würde mich nochmal... Also, ja, nochmal. Also
war kein Unter- das hört sich so an, als hätten sie nicht gewollt.
Vorsichtig, was du sagst.
Ja, genau. Nein, also wir hatten sie bei dem Großteil der Themen, bei dem kompletten Change jetzt nicht von Anfang bis Ende mit dabei. Wenn wir dann, wir haben auch unter anderem waren Maßnahmen, dass wir einzelne Teamtage gemacht haben, Auszeiten gemacht haben, wo wir uns dann mit diversen Themen beschäftigt haben und auch da dann gerade die neuen Systeme und was kommt da auf uns zu von ganz vage, was haben wir geplant, bis hin zu Deep Dives, was bedeutet das für mich, durchgeführt haben, auch mehrere im Laufe der Jahre, immer mal wieder, auch in unterschiedlichen Gruppen. Und da waren dann durchaus auch HR-KollegInnen mit dabei, die da unterstützt haben bei diesen Workshops etc. Aber es war jetzt halt keine von Anfang bis Ende Permanentbegleitung. Zu den Maßnahmen, ja, wir haben auch viele diese Teamtage gemacht, waren hier in Hamburg dann im Digital Hub unterwegs, haben uns da mal Auszeiten genommen, haben Demos vorgeführt von die ersten Klicks bis hin zu das fertige System immer mal wieder mitgenommen, in den Team-Joe-Fixen vorgestellt, die Teams auch eingeladen, mal mitzukommen und zu schauen, wie läuft denn so ein Projekttag eigentlich ab etc. Aber wir haben da einiges an Themen gemacht, um da möglichst viel Akzeptanz für zu schaffen. Und natürlich haben wir als Leitung oder als Projektteam ist natürlich da die positive Message dabei. Und da ist es die größte Kunst, dann auch so negative Epochen oder negative Phasen wie Hypercare etc., wenn mal irgendwas wirklich nicht funktioniert und geht was richtig in die Grütze und auf einmal ist es gefühlt mal zwei Wochen schlimmer als vorher, da dann auch einfach Verständnis für zu sein, offen zu sein, ehrlich zu sein, dabei zu sein, das auch ernst zu nehmen und nicht einfach abzutun, so ja, dann ist das jetzt mal zwei Wochen so, mach mal, wird schon, sondern nein, ernst nehmen, offen bleiben, das hat einfach auch ganz viel.
Ein anderes Thema, was ich auch nochmal ganz interessant finde, ist das Thema Risikomanagement. Was habt ihr da gemacht? Weil es ist ein großes Projekt, Systemanpassung, was auch ein Risiko fürs Business mit sich bringt in der Regel. Was habt ihr da berücksichtigt, um auch, also Kommunikation ist die eine Sache, aber wirklich Risk Mitigation sicherzustellen?
Also grundsätzlich als Risikomanagement fürs Business bei den Umstellungen, wir haben ja, waren nie an dem Punkt, dass wir einen alten Prozess jetzt einfach komplett abgeklemmt haben und der neue musste sofort funktionieren. Ne, sondern wir hatten immer die Möglichkeit, das Fallback und dann wieder im alten Prozess weiterzumachen und haben auch ab Stichpunkten angefangen. Bei uns geht es ja logischerweise ganz viel um Lieferung. Dann Abschiffsabfahrt, 1.5. geht alles über das neue System. Der Rest fährt im alten System zu Ende, bis er da ist. Und wenn man dann gemerkt hat, irgendwas ruckelt, ja nee, dann stellen wir die Weiche nochmal um und versuchen dann zu lernen, das durchzusteuern im neuen System, aber nicht einfach Schleusen auf und jetzt gibt es kein Zurück mehr, ne, sondern dass wir da immer noch die Möglichkeit hatten, wieder gegenzusteuern. Und das haben wir heute auch. Natürlich wird aber auch sehr viel und sehr intensiv getestet. In Testsystemen, die wir logischerweise haben, bevor wir etwas dann wirklich produktiv schalten, haben wir nicht nur ein Entwicklungssystem, sondern auch ein Testsystem, bevor es dann ins Produktivsystem geht, um da natürlich auch gerade möglichst die größten Themen zu vermeiden. Ja, genau.
Moin in die Runde, Oskar mein Name von Budni. Ich habe immer wieder die Challenge, dass meine Teams nicht immer alles 100%ig dokumentieren. Ich sage immer, wer schreibt, der bleibt. Ich mache mir kurz eine Notiz in meinen Sollprozess. Dann sage ich immer wieder, lass uns das kurz looky-looky machen, was wir vor 5 Jahren besprochen haben. Da war am Ende nur 5 Sekunden, hatte ich heute erst eine Situation gehabt, wo ich mich gefreut habe, was haben wir damals besprochen. Und am Ende erspart das sehr viel Diskussion, weil es steht drauf, man versteht dann, von wo sind wir genau gekommen. Ah, da gab es welche Probleme. Ah, deshalb haben wir das so und so designt. Frage an Shibo, wie dokumentiert ihr das für einen User? Ich meine, IT heißt Doku, das ist zumindest meine Erfahrung. Wenn es keine Doku gibt, dann muss man einfach gucken, was hat man für ein Ist-System. Aber wenn man was Neues designt, wie stellt ihr sicher, dass neue Mitarbeiter, aber auch alle anderen Mitarbeiter sicherstellen können, wie funktioniert das? Muss ich jemanden fragen oder kann ich es direkt nachlesen? Und das zum Nachlesen, verstehe ich das überhaupt? Das ist auch die nächste Frage.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da ist es insbesondere wichtig, das richtige Maß zu finden. Ne? Man kann sich natürlich auch so tief dokumentieren, das dauert ja auch Zeit. So, man hat seine Projektressourcen. Wenn man die jetzt sagt, zu viel mit Dokumentieren beschäftigen lässt, weil man es zu detailliert haben möchte, ist natürlich nicht gut, genauso wenig wie es ist zu oberflächlich und da kann keiner mehr was mit anfangen. Also unsere IT, die dokumentiert durchaus, also die macht das auch technisch solide, würde ich sagen. Das ist aber nichts, was ich jetzt verstehen würde oder die Kollegen im Fachbereich. Und dadurch, dass wir ja auch dann unser Prozessmanagement-Team haben einerseits, was ja dann die Systementwicklung so lange begleitet und dokumentiert, bis es ans operative Team übergeben wird. Also da findet dann eine Übergabe statt mit einer erstellten Dokumentation, die das operative Team auch abnehmen muss. Da muss dann der Teamleiter auch sagen, ja okay, nee, verstehe ich, kann ich, alles fein, übernehme ich. Und dann sind die natürlich aber auch dann als operatives Team selber in der Verantwortung zu sagen, ja gut, für die Einarbeitung meiner MitarbeiterInnen oder für eine Urlaubsvertretung oder für was auch immer brauche ich noch mehr Informationen, dann müssen sie das natürlich auch auf ihre Bedürfnisse anpassen und ergänzen. Natürlich nicht irgendwie komplett umdrehen und dann weiß keiner mehr hinterher, was das mal war, das natürlich auch nicht. Weil wir haben da ein Wiki, was wir nutzen, ne, wo dann solche Dokumentationen drin sind, die man dann auch selber anpassen kann, wo man auch nochmal, kann man nochmal 2, 3 Screenshots ergänzen. Rauslöschen macht eher keiner, wie wir alle wissen, so, aber wenn man will, kann man es ergänzen. Und mittlerweile gibt es ja auch unfassbar viele Möglichkeiten, was es angeht, Schulungsvideos zu machen. Ne? Also man schult ein ganzes Team, zeichnet es auf und stellt es mitbereit. Dann kann auch neue KollegInnen sich dann, wir haben also bei mir im Bereich, wir sind knapp über 50 Personen. Natürlich haben wir da auch mal eine gewisse Fluktuation hin und wieder. Und allein durch diese Schulungsvideos, die sich neue KollegInnen dann angucken können, ohne dass überhaupt jemand daneben sitzen muss, einfach mal um Eindruck zu bekommen, das macht auch einfach ganz viel mit den Menschen, dass das Know-how auch einfach breiter da ist.
Videos machen dann die Kollegen von der IT oder die Anwender?
Nö, sowohl als auch. Ne? Also wir haben dann in dem Fall, wenn das Prozessmanagement-Team die Prozesse übergibt, dann wird ja auch geschult. Ne? Dann gibt es ja auch Schulungen und diese Schulungen werden dann zum Beispiel aufgezeichnet. So, das heißt sogar Fragen, die drin vorkommen, die ja dann auch die logischsten Fragen meistens sind, die man als erstes so stellen kann, werden auch gleich mitbeantwortet. Oder aber auch die operativen Teams selber sagen, naja, okay, hier mal nur mal ein kurzes Video zu, wie man denn hier eher so Richtung Klickanleitung, ne, wie sieht das denn nun wirklich aus, als Ergänzung zu den Hintergründen, die ich sowieso lesen kann. Also das, die Möglichkeit haben alle, das zu tun und das Prozessmanagement-Team, das ist ja mit eins mit dem IT-Team, ne? Also wenn das übergeben wird, das heißt, sie sprechen da ja die gleiche Sprache, da steht dann nicht technisch drin, da irgendwie, das ist jetzt ein E-Doc, das kommt von irgendwo geflogen und keine Ahnung, das ist es dann nicht, das ist ja dann der IT-Part, das Technische. Aber das Prozessuale, wie funktioniert der Prozess, wo muss ich klicken, warum ist das so, wo kommt das her und so weiter, das wird dann da gemeinsam dokumentiert, übergeben. Und wie gesagt, das Wichtige ist, es muss ja auch abgenommen werden. Ne? Also wenn ein operatives Team etwas übernimmt, sagt ja, nee, verstehe ich nicht oder reicht mir nicht, ja, dann wird nachgebessert. Ne? So, und das ist, macht man aber auch mit gesundem Mittelmaß oder mit gesundem Maß, dass man auch nicht übertreibt, ne? Logischerweise. Ne? Das ist, je nach, man hat unterschiedliche Charaktere, hohes Sicherheitsbedürfnis, eher ein bisschen laxer unterwegs. Das muss natürlich schon die breite Masse treffen und muss dann auch ein gutes Niveau haben.
Habt ihr Diskussion so im Nachhinein nach 1, 2 Jahren, warum haben wir das so entschieden und so gemacht? Oder kannst du sagen, ihr habt ja so ein Protokoll, wo dann die Teamleads dann alles abhaken müssen mit den Teams. Funktioniert, proved.
Also kommt jetzt
100% drauf, installiert, dankeschön.
Also kommt jetzt ein bisschen drauf an, ne? Dass wenn etwas in die Teams übergeben wurde, wir hatten jetzt keine Diskussion, dass dann ein Teamleiter, Teamleiterin dann zum Projektteam kam und sagt, warum habt ihr denn das vor 2 Jahren so gemacht, das ist jetzt aber doof. Sowas gab es nicht. So im Projektteam, dass man dann manchmal sich schon fragt, ja, warum sind wir denn jetzt den Weg gegangen, hätten wir die andere Weiche genommen, wäre schlauer gewesen. Sowas kommt mal vor, aber es gab jetzt keinen größeren Konflikt oder dergleichen deswegen, ne? Weil schon ja auch viel Sorge dafür getragen wird, dass das Sinn macht, was da getan wurde. Und wir hatten auch durchaus in dem Projekt mal einen Fall, dass wir uns für eine Belegstruktur entschieden haben und dann später gemerkt haben, die anderen Prozesse funktionieren aber nicht. Ja, dann wurde sie nochmal geändert. War halt schade, hat natürlich Zeit und Geld gekostet, war aber auch die logische Konsequenz. Und die Entscheidung war seinerzeit trotzdem richtig in dem Moment, weil das ist halt dann auch das, was dann ist, wenn man dann nur mal ein agiles Vorgehen macht und Stück für Stück sich vorwärts hangelt und nicht alles von Anfang bis Ende komplett, dass man sich jahrelang einschließt und alles fertig macht und dann den großen Knall macht, dann gehört das aber auch einfach dazu. Und da gab es jetzt keine, sind mir keine Konflikte bekannt, in dem Projektteam selber, noch zwischen Projektteam und den operativen Teams.
Und Dankeschön.
Gefällt mir, wie speziell deine Fragen sind aus der Praxis sozusagen. Aber Nikolaus, du hast noch eine Frage? Henry Lamotte?
Ja, genau. Ich wollte mal was Generelles fragen. Ich bin Nikolaus von Henry Lamotte. Ich wollte mal was zu geschäftsübergreifenden Prozessen fragen. Also in einem traditionellen Geschäftsmodell natürlich Supply Chain ist ja übergreifend, aber hast ja einen Einkauf, einen Verkauf, Logistikfunktion dazwischen, Produktion gegebenenfalls. Und in solchen Projekten, du hast vorhin von einem Prozessteam, das in der Logistik irgendwo angesiedelt war, gesprochen, was dann eher in die IT gewandert ist. Und du hast auch von Performance, glaube ich, gesprochen in der Logistik. Mich würde mal interessieren, in so einem Projekt, wie es gibt ja viele Abhängigkeiten und auch Friktionen sicherlich in so einem, in solchen Projekten. Wie war da auch das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Teams und auch die Abhängigkeit der Performance von einer Logistik von anderen Bereichen, die ja durchaus sehr stark abhängig ist davon? Also ich spreche zum Beispiel von Datenaufbereitung, die vielleicht irgendwo aus dem Einkauf kommt, wo natürlich eine Logistikfunktion dann auch sehr, sehr stark von abhängig ist. Oder gab es da keine Friktion und war es immer von vornherein eine sehr gut geplante Prozess, ganzheitliche Prozesslandschaft oder wie ist das?
Ganz harmonisch bei euch, ne? Ja. Philipp? Ja.
Natürlich ist immer, wo wir einen Übergang in der Verantwortung haben, wie jetzt in dem von den Sourcing-Bereichen aus den Sparten, ob das dann nun der Rohkaffee-Einkauf ist, unser Gebrauchsartikel-Einkauf ist oder die sonstigen Sparten, die noch Kaffeekompetenzartikel ähnliches machen. Natürlich haben wir da einen systemischen, also einen prozessualen Übergang ja so oder so, aber auch einen systemischen Übergang. Und da gab es in der Vergangenheit durchaus mal die Momente, dass in den Vorbelegen etwas geändert wurde, was dann bei uns für Tohuwabohu gesorgt hat. Das war jetzt aber nicht in der Laufzeit des Projektes. Das gab es historisch einige Male, dass es so große Umstellungen gab, die nicht ordentlich kommuniziert wurden, dass man dann auch mal ein paar Tage Blindflug hatte oder wirklich viele Probleme, sodass die KollegInnen, die da sind, auch in gewisser Weise sensibilisiert sind. Also auch gerade mit den Einkaufsbereichen haben wir ja regelmäßige Austauschformate. Wir stimmen uns ab, wir informieren ja auch oder auch über unser TMS-System. Ist nicht so, wir haben nicht nur in der Logistik-Town Hall erzählt, wir machen jetzt ein TMS, sondern wir waren auch dann in Informationsveranstaltungen von unserem Geschäftsbereich, der Gebrauchsartikel verantwortet zum Beispiel, um da auch eine Awareness zu schaffen, so Achtung, wir tun hier was und das hat Einfluss, bis hin zu, dass wir auch nicht aufgehört haben zu denken und dachten so, okay, da wird die Sendung übergeben und dann fangen wir an. Nee, sondern wir haben auch so weit gedacht, dass wir zum Beispiel für unseren Inspection-Prozess in Asien, da haben wir Inspection Center, wo die Gebrauchsartikel geprüft werden, bevor sie auf die Reise gehen, ist genau genommen nicht unsere Verantwortung, auch prozessual nicht, sondern wir übernehmen anschließend, haben aber Funktionen im System gesehen, die diese ganze Planung der Inspektion vereinfachen kann, weil wir wussten, da haben die Kollegen aus dem anderen Geschäftsbereich einfach Probleme mit. Und dann sind dann trotzdem in den Dialog getreten und haben gesagt, ja hier, guck mal, können für euch auch eine Möglichkeit sein, sodass wir sie auch eingebunden haben in das ganze Thema. Bei unserem Rohkaffee-Einkauf genau das Gleiche, haben die damit abgeholt, sie müssen es ja auch gegenüber ihren Lieferanten verkaufen, wenn die Lieferanten auf einmal in unserem System eine Buchung platzieren sollen. So, das ist ja, müssen sie ja auch mittragen, ne? Und haben sie da auch mit eingebunden, haben dann auch gesagt, sie können Key-Supplier nominieren, die wir dann als erstes mit abholen, wo wir mal nachfragen, ob der Prozess funktioniert etc. Und dann gerade so die vorgelagerten Prozesse da möglichst harmonisch mit zu inkludieren. So, die vorgelagerten Prozesse ist noch einfacher. So, hinten raus wird es dann natürlich ein bisschen komplizierter, da wir als Logistik aber nun die Beschaffungsseite haben, die Ware in Empfang nehmen, dann ist sie in unserem Netzwerk und dann kommt die ganze Distributionslogistik, die wiederum dann ja mit den Vertrieben kommuniziert. Da ist ja insbesondere unsere Bereitstellungsmeldung, was ich vorhin kurz angerissen hatte, dass wir sagen, wann steht welche Ware zur Verteilung bereit, wann kann was eingeplant werden, ist da natürlich ein großes Mittel, um für Transparenz zu sorgen, damit die nachgelagerten Bereiche wissen, wann was wie auf sie zukommt. Und dadurch ist dann natürlich auch eine gewisse Awareness. So in der Logistik selber, die dann natürlich die Verteilung durchführt. Die anderen Logistikbereiche sind ja auch in engem Kontakt mit ihren Stakeholdern. Ne? Also wir sind da schon an allen Grenzen, sind mit der Logistik natürlich irgendwo in der Mitte, aber sind natürlich mit allen Bereichen im engen Austausch. Auch in unserer Buchhaltung, ganze Rechnungsprüfung, ob nur Frachtrechnungen oder andere Themen, haben wir auch mit ins Boot geholt und gesagt, hier ändert sich was, können wir da vielleicht besser werden, können wir irgendwas ändern, müssen wir Schnittstellen anpassen etc. Oder sorgt man schon dafür, dass möglichst alle abgeholt sind. Und da wir ja so am Prozessstrang entlang ganz gut in die Verantwortung aufgeteilt sind und jeder halt seinen vorgelagerten, nachgelagerten Prozess gut kennt, gab es da keine Probleme. Aber es ist nicht so, dass das historisch nicht auch öfter mal passiert wäre. Also.
So, Philipp, und den letzten Kommentar, die letzte Frage haben wir für deinen ehemaligen Chef aufbewahrt. Extra die schwerste Frage kommt zum Schluss. Letzte Frage, Jan. Ich gucke auf die Uhr, also, viel Zeit haben wir nicht mehr, aber Jan.
Ja, Jan Schneider, ist total lieb von dir, Boris, für diese Chance. Ja, tatsächlich war ich 10 Jahre mit den Prozessen eng verwoben, bin jetzt seit einem Jahr bei der SAK, gehört zur BME Group. Mhm. Vielleicht, wir haben sehr stark schon auf das Mitnehmen der internen User, Mitarbeiter jetzt abgestellt. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte dazu sagen, wie das mit dem Anbinden der, da habe ich jetzt nicht den letzten Stand, hoch zweistelligen Anzahl von Dienstleistern aussieht, Partnern, über alle Transportmedien, weil der Anspruch war und ist ja vermutlich auch, sagen wir mal, ein End-to-End-Transportmanagement-System zu implementieren, eben über alle Transportmedien, Vorwärts-Rückwärts-Prozesse, Omnichannel. Und ich habe dunkel noch eine Erinnerung und würde mich nochmal interessieren, wie hoch war die Bereitschaft, dort auch mit einzusteigen von Seiten der Dienstleister? Und wie bringt Tchibo aktuell, ich wollte nicht sagen, wie zwingt Tchibo aktuell auch die Partner dazu mitzumachen, weil das ist so ein System von der Stange, selbst wenn es customized ist, lebt ja von eben einer hohen Beteiligungsquote.
Exzellente Frage.
Super.
Ja. Jetzt hast du es.
Ja, also ich würde mich jetzt bei der Beantwortung auf meinen Verantwortungsbereich beschränken, weil bei den anderen Teilprojekten bin ich ja nicht so tief drin. Bei unseren Dienstleistern war es durchaus gemischt, bei den Transportdienstleistern war es gemischt. Es gab Dienstleister, die fanden das super, haben das auch als Chance gesehen, waren da auch offen und haben das auch gut mitgemacht. Gab auch andere, die ja, haben da eher Risiken gesehen oder dachten, wie, ja, wie sollen die Prozesse dann laufen, wie funktioniert denn das und das kostet doch alles so viel etc., wo man natürlich auch schauen musste, ja, wie geht man mit den Themen um, wie überzeugt man sie, da wir grundsätzlich ja immer mehr strategische Partnerschaften und langfristige Verträge mit den Dienstleistern eingehen, ist das natürlich auch ein ganz anderes Commitment und das sorgt dann natürlich auch dafür, dass da auch eine Investition mitgegangen wird und dass man dann auch solche Themen ganz anders bewertet. So bei der, so zumindest bei den Transportdienstleistern, bei anderen Dienstleistern, Buchungsagenten etc., ist natürlich ein spezielleres Feld, aber da wir dort auch immer sehr offen umgegangen sind im Laufe des Projektes, welche Themen machen Sinn, welche machen keinen Sinn, was lassen wir doch so bestehen, wie es heute ist, und da auch immer im Dialog gewesen sind mit den Kolleginnen der Dienstleister, was da am meisten Sinn machen kann, ist da natürlich auch eine gewisse Akzeptanz da gewesen. So der größte Teil an externen Firmen, die das Managementsystem nutzt, sind ja die Lieferanten, die Buchungen platzieren. Da haben wir gerade erst eine Umfrage gemacht, die ist jetzt, glaube ich, vielleicht 4 Wochen alt oder sowas, das Ergebnis. Und da hatten wir in dem klassischen 5-Sterne-Bewertungsskala hatten wir 4,5 oder irgendwie sowas um den Dreh. Also sehr, sehr hohe Akzeptanz, ganz, ganz viel Lob. Ganz viel auch, dass sie derartige Systeme bei anderen Lieferanten oder bei anderen Kunden nicht haben und dass das sehr intuitiv ist, gut funktioniert. Also da hat das schon hat das guten Eindruck hinterlassen. Und fast alle, es ist wirklich von, reden da über, bei, zumindest bei unserem Rohkaffee-Bereich, bei knapp über 100, also da war die Umfrage, bei knapp über 100 Lieferanten. Es gab einen einzigen, der sich komplett gegen gesträubt hat und der zum Schluss dann auch wirklich von dem Einkauf über, der gesagt wurde, ja, musst du, ist jetzt einfach so, weil alle anderen das auch nur lobend erwähnt haben. Ne? Und dann ist das natürlich auch
Wer war das Story genau? Können wir gleich an der Bar weiter diskutieren?
Ja, das diskutieren wir an der Bar. Ja. Ich habe auch einen trockenen Mund, ich muss auch langsam an die Bar.
Das ist ein sehr, sehr tolles Schlusswort. Philipp, vielen, vielen Dank. Ich weiß es, ich halte es nicht für selbstverständlich, mal so aus dem Nähkästchen zu plaudern, was ihr so in den letzten 10 Jahren da getrieben habt, was ihr Erfahrung gemacht habt. Können sich vielleicht einige eine Scheibe von abschneiden oder einige haben sich wiedererkannt in den Problemen, die da aufgetaucht sind. Und ich weiß, dass die Diskussion gleich an der Bar und über ein Glas Wein und über einen kleinen Snack noch weitergehen. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für die Bereitschaft, hier dabei zu sein und das mal so zu demonstrieren, auch die offenen Fragen. Hier ist ja nichts gescriptet, also alles ist hier sozusagen offen, jeder kann fragen, was er will. Und man hat an den Fragen gemerkt, dass Praktiker hier im Raum sitzen. Und ich freue mich gleich auf die Diskussion noch an der Bar. Und Philipp, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und alle hier im Raum auch. Und jetzt freue ich mich auf ein Glas Wein mit euch an der Bar gleich. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung. Danke.
Musik ab und ab an die Bar.